Neulich war ich mal wieder babysitten. Nachmittags hatte mein Patenkind mit ihrer Freundin gespielt. Jetzt ist sie im Bett. Ich mache den Fernseher an. Werbung. Ich sehe, wie zwei kleine Mädchen mit ihren Barbie-Puppen spielen. Niedlich. Im Hintergrund läuft süße Musik, fast schon klebrig. Die Mädchen reden nicht, sie zwitschern. Und sie sind auffallend nett zueinander. Sitzen zusammen auf dem Boden des Mädchenspielzimmers mit Barbie-Puppen, fahren in der Kutsche, kleiden die Braut ein, sind lieb. Und die Werbefrau sagt, oh und ah. Was denke ich? Ja, so sind Mädchen. Lieb und nett und so friedfertig, besonders wenn sie mit Puppen spielen. Schon ganz die ausgeglichenen Mütter, die sie später einmal sein werden. Und so anders als Jungen. Jungen sind aggressiv und ungehobelt, die treten und rennen um die Wette. Aber Mädchen sind Freundinnen. Wie wir Frauen generell, ausgestattet mit einem Extragen für Geselligkeit, Fingerspitzengefühl und Liebenswürdigkeit. Nein, das denke ich nicht, denn ich habe den aktuellen Nachmittag mit den beiden Mädchen noch sehr genau vor Augen. Ja, es hatte alles sehr friedlich angefangen. Die beiden nett und beste Freundinnen, selber kleine Püppchen. Ich hörte kaum einen Mucks aus dem Kinderzimmer, aber dann war irgendwas falsch gelaufen. Und plötzlich höre ich Kreischen und Heulen, laufe ins Kinderzimmer und nicht mehr zwei friedliche Freundinnen, sondern zwei beißende Biester sind da. Es wurde gepetzt, gekniffen, gekratzt und an den Haaren gezogen und dann das Schlimmste. Beide mit Pipi in den Augen setzen die Mädchenwaffe ein. Du bist nicht mehr meine Freundin. Mit dir spiele ich nie wieder. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Dankeschön. Ach, es ist auch schön, dass es Männer gibt und so. Mädchen spielen gern mit Puppen, aber ein falsches Wort, meine Süße, und du kannst die Barbie aus dem Mülleimer fischen. Splitternackt, kahl geschoren und mit Zahnabdrücken im Busen. Du bist meine Freundin, sagen kleine Mädchen. Damit ist gemeint, du bist meine Beste, du gehörst zu mir, musst zu mir halten, sonst bist du nicht mehr meine Freundin. Und die ganze Schulklasse teilt sich in Zweiergruppen auf, die wohl auch alle zusammenspielen können, aber es ist irgendwie klar. Sandra ist die beste Freundin von Katja, Kerstin die von Ina, Mareile gehört zu Tanja. Und wenn ein Mädchen innerhalb der Gruppe keine spezielle Verbündete hat, fühlt sie sich schnell bedroht oder ausgegrenzt. Schon kleine Mädchen scheinen das Bedürfnis zu haben, Freundschaften zu definieren. Sie können tagelang über Beziehungen nachdenken und den aktuellen emotionalen Stellenwert einer Freundschaft festlegen. Bist du wirklich meine beste Freundin oder bist zur Klärung einer kleinen Unstimmigkeit vielleicht nur meine zweitbeste? Die gibt es nämlich auch. Und wenn sie sich streiten, wissen sie ganz genau, nie wieder können wir Freundin sein. Es kann sogar den Wunsch geben, sich zu rächen. Jetzt ist es eher die Art der Jungen, sich zu kloppen. Und die Mädchen, die sprechen. Was sie ja auch schneller lernen. Woran auch immer das liegt. An der Erziehung oder an den Genen oder den Vorbildern. Das wären dann wir. Schon kleine Mädchen können mit Worten verletzen, obwohl manchmal brauchen sie nicht einmal das. Es geht auch ganz ohne Worte. Sie können Geringschätzung, Verachtung, Desinteresse auch sehr gut ausdrücken, indem sie zum Beispiel einfach eine Augenbraue hochziehen. Sie können andere lächerlich machen, ohne überhaupt irgendetwas gesagt zu haben. Einfach indem sie sich abwenden, andere schneiden und davonmarschieren. Aber jetzt sind wir ja alle erwachsen. Und unsere Zweierbeziehungen, Koalitionen und Freundschaften haben an Dramatik verloren. Wir haben gelernt, unsere Gefühle in den Griff zu bekommen, nicht wahr? So, es ist wirklich schön, heute Morgen hier zu sein. Sie sehen echt schön aus so von hier oben. So alle so bunt. Ich möchte mit Ihnen sprechen über das Thema Freundinnen und Freundinnenschaft und die Feindinnen. Ein wichtiges Kapitel Frau sein. Ich mache das biografisch ein bisschen lyrisch. Danke nochmal für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ich hatte eine Freundin, Elke, in der Grundschule. Aber die ging nicht in dieselbe weiterführende Schule wie ich. Und sie zog ein Jahr später in eine andere Stadt. Aus meinem Dorf auf meine Schule gingen nur Jungen. 6 Jungen, die ich seit der Einschulung kannte. Und in meiner neuen Klasse, ja, da gab es natürlich auch Mädchen, aber Sandra, das ist nicht erfunden, ist wirklich die beste Freundin von Katja gewesen. Und Kerstin die beste von Ina. Und Mareile gehörte zu Tanja. Und für diese besondere Zweierkiste war für mich keine mehr übrig. Manchmal habe ich gebetet, Gott, ich wünsche mir eine Freundin. Eine, mit der ich über alles reden kann, die mir zuhört, mich versteht. Mit der ich lachen kann und albern sein, Radfahren, neue Schuhe kaufen, ins Kino gehen. Eine, die meine Wut versteht und meine Angst. Aber nicht nur das. Ich wünschte mir nicht nur von Herzen eine Freundin zu haben. Ich wollte auch eine Freundin sein. Ich möchte eine Freundin sein. Gott, zeig mir, wie ich trösten kann, ermutigen, helfen. Schenk mir Fantasie für Worte und Gesten und Geburtstagsgeschenke. Ich möchte nicht neidisch sein oder misstrauisch. Ich möchte großzügig sein und offen und verbunden. Und manchmal habe ich dann gebetet, Gott, du bist ja vielleicht die allerbeste Freundin. Du bist für uns da, magst jede von uns so, wie sie ist. Liebe war deine Idee und du hast davon genug für uns alle. Ich hatte es bei meiner Mutter beobachtet und ihren Freundinnen. Das ist wirklich wie in dem Poesiealbum gerade. Diese Freundinnen hießen von früher. Von früher. Weil sie sich schon ein ganzes Leben lang kannten. Und schön waren diese Momente. Sie trafen sich und merkten, nee, was haben wir uns verändert? Sind wir wieder dicker geworden? Älter geworden? Weiser geworden, meinetwegen auch. Wir haben uns verändert. Gleichzeitig, es ist wie früher. Wir können wieder direkt erzählen, uns einander anvertrauen. Wir sind so eine kleine Erinnerungsgemeinschaft. Zwischen uns gibt es eine behagliche Freiheit, die Raum lässt für Beständigkeit und für Entwicklung. Haben Sie eine beste Freundin? Ich mag den Begriff gar nicht so sehr, weil er so ausschließlich klingt. Ich mag überhaupt den Gedanken nicht so, dass ein anderer Mensch mein ist. Aber zu uns gehören Menschen, wie uns anvertraut. Geliehen, könnte man sagen. Also in meinem Leben gibt es Freundinnen. Zum Beispiel meine beiden Schwestern. Die Frauen in meiner Gemeinschaft in Essen. Meine Berliner Freundin K. Nicola. Die wohnte ein paar Häuser weiter und hat jetzt einen Engländer geheiratet, die dumme Kuh. Und ist nach England gezogen. Ja. Und Sanne, die wohnt im Süden und die Schwestern in meiner Gemeinde und die Frauen in meinem Kochkurs und ein paar Kolleginnen, die mir viel bedeuten. Auch zwei, die eine ganze Zeit lang enge Freundinnen waren, vertraut und nah und auf einmal, als sei die Zeit abgelaufen gewesen, aus meinem Leben verschwanden. Und die eine musste ich richtig loslassen lernen. Verena. Als ich sie das allererste Mal traf, ging etwa das in meinem Kopf ab. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, zum Beispiel heute Morgen, als Sie hier ankamen. Dieses vorsichtige Taxieren aus den Augenwinkeln und dann so Urteile. Interessant. Schön. Zu schön. Eingebildet. Wichtigtuerin. Vorsichtig. So, meine ersten Gedanken waren, sie ist blond. Das ist okay, das hat Solidaritätsfaktor. Aber sie ist dünn. Nicht unanständig dünn, sondern schlank. Das machte mich vorsichtig. Erstmal abwarten. Und sie ist Lehrerin, wie meine Mutter. Mal gucken. Ich kannte Verena noch nicht sehr lange, als sie mich einlud, eine Veranstaltung zu besuchen, bei der sie singen würde. Eine kleine Band gab eigene Stücke zum Besten. Und dann stand sie im Laufe des Abends auf der Bühne und sang eins ihrer eigenen, selbstgeschriebenen, sehr persönlichen Lieder. Ich wünsch mir eine Freundin. Und ich war so bewegt von dieser Sehnsucht, weil ich sie so gut kannte. In dem Lied erzählt sie, dass sie sich eine Schneefrau baut. Eigentlich dachte ich, ein trauriges Bild, weil die Schneefrau ja auf jeden Fall irgendwann schmelzen würde. Als gäbe es keine Freundin, die den Winter über bei dir bleibt. Aber am nächsten Morgen lief ich durch die Stadt auf der Suche nach einer Postkarte mit einer Schneefrau. Und ich habe tatsächlich eine gefunden. Ja, 2 Kugeln, Kopftuch, Möhre, Schneefrau. Die schrieb ich dann an Verena mit ein paar holprigen Sätzen. Ich kam mir ein bisschen vor wie frisch verknallt, bisschen unsicher, ob sie das vielleicht albern finden würde, meinen kleinen Vorschlag. Willst du meine Schneefrau-Freundin werden? Manchmal braucht es gar nicht viel für Freundinschaft, außer ein bisschen allererste Sympathie. Ein paar gute gemeinsame Erfahrungen, Nachbarschaft zum Beispiel oder Sommerferien. Manchmal ist es echte Arbeit und braucht einen entschiedenen Willen. So war es bei uns. Irgendwie wünschten wir uns, uns anzufreunden. Ich merkte schnell, die ist ganz anders als ich. Aber das war eigentlich nicht das Problem. Das macht einen Teil der Faszination aus. Schwierig wurde es, wenn wir uns ähnlich waren. Beide schüchtern. Das können Sie sich jetzt nicht so vorstellen, weiß ich. Aber ich ist ja auch egal. So, und beide empfindlich, beide unsicher, beide nachtragend, dann wurde es richtig kompliziert. Als wir uns unser Interesse signalisierten, fing es schon an, ja. Ha, wieso sollte die sich für mich interessieren, dachten wir beide. Und dann lernten wir uns zaghaft kennen, aber immer ein bisschen auf der Hut. Ach, die ist selbstbewusst, die braucht mich gar nicht. Ach, die ist unabhängig, die ist begabt, die ist schlank, dachte ich immer. Ist die viel beschäftigt, dachte sie. Und dann steckte unsere Freundschaft voller Aha-Erlebnisse. Und so ist es mir in der Begegnung mit Frauen, ehrlich gesagt mit Menschen, immer wieder ergangen. Echt? Du auch? Lachten wir oft, ja? Sicher, dir geht es ja so wie mir. Du fühlst dich gar nicht immer stark. Du fühlst dich gar nicht immer schön. Du siehst dich gar nicht als Überlegene. Ist ja interessant. Ist ja wohltuend. Wir suchten immer wieder das Gespräch. Manchmal versteckt sich das Vertrauen, ja, hinter dem Misstrauen zu kurz zu kommen, nicht verstanden zu werden. Aber man kann es beharrlich aus seinem Versteck locken. Und wir erfanden damals in Beziehung mit vielen anderen Frauen einen Namen für das, was wir uns wünschten. Sisterhood. Verschwesterung. Wir wollten wie Schwestern füreinander sein, wie Seelenverwandte. Und unser Motto wurde, Schwestern, Lästern ist von gestern. Also liebe Schwestern, möchte ich Ihnen gerne sagen, hören wir auf zu lästern, ist von gestern. Liebe Frauen, hören wir auf, Angst voreinander zu haben. Die andere steckt in unserer Haut. Hören wir auf zu verurteilen, die andere nur für stark oder stolz zu halten und nicht auch ihre Bedürftigkeit wahrzunehmen. Rechnen wir damit, dass die andere genauso verkorkst ist wie wir und genauso liebenswert, also ein echter Gewinn für unser Leben sein könnte. Warum ist mir das so wichtig? Ich glaube, was Sie über Frauen im Allgemeinen denken, sagt sehr viel darüber aus, was Sie über sich selber denken. Also andere Frauen anzunehmen, sie lieb zu gewinnen, sie zu unterstützen, sie als begabt, schön und interessant zu betrachten, es beeinflusst das Selbstbild. Es fördert den Respekt vor der eigenen Person, denn sie sind ja eine von denen, ja, über die sie schlecht denken oder gut denken. Die Körperpflege-Marke Dove, ja, die hat zurzeit einen wunderbaren Werbespot mit einer schönen Botschaft. Ich muss Ihnen das kurz vormachen. Eine Regisseurin bittet 16-jährige Mädchen, vor der Kamera zu zeigen, lauf mal, wie ein Mädchen läuft. Okay. Wirf mal einen Ball, wie ein Mädchen einen Ball wirft. Okay. Und so weiter. Und dann bittet sie 6-jährige Mädchen, 10 Jahre jüngere Mädchen, dieselben Aufgaben. Lauf mal, wie ein Mädchen läuft. Wirf mal, wie ein Mädchen wirft. So. Als Zuschauerin fragst du dich, was ist in den 10 Jahren passiert? Was ist zwischen 6 und 16 passiert, dass Mädchen so von sich denken, so albern und so unglaublich unfähig? Auch ein Junge wird gefragt. Die Regisseurin fragt, ob es seine Schwester wohl beleidigen würde, was er macht. Ja, so. Ja. Und er sagt, nein, doch. Stimmt, das war jetzt eigentlich beleidigend. Aber schlimmer ist vielleicht, dass die Mädchen selber sich so schlecht machen. Jetzt konnten die nicht rennen, ne? Dumm. Vor einem unserer Sisterhood-Frauenwochenenden, da sagte eine junge Frau, echt 3 Tage nur Frauen? Ist ja total langweilig. Aber was sagt sie damit, wenn nicht, dass sie selber langweilig ist, ja? Dass wir was denn, nicht genug Redestoff für 3 Wochenenden hätten? Oder dass wir erst in Zusammenhang mit einem Mann interessant werden? Vielleicht fordert es eine Portion Demut, sich mit anderen Frauen zu identifizieren. Denn im Verhältnis zu einem Mann bist du immer anders, die andere. Und so schmerzhaft das sein kann oder so kompliziert mindestens, macht es eben einen Teil dieser Beziehung und des Feuers aus. Aber sich als Gleiche unter Gleichen zu sehen, eben nicht immer als Ausnahme, das kann sehr stolz machen. Im Verhältnis zu einer anderen Frau bist du gleich. Genauso. Meine Freundin Katrin zum Beispiel ist eine Frau, die immer sagt, also ich verstehe mich besser mit Männern als mit Frauen. Ist jetzt auch nicht verboten, ne? Aber sie ist eine erfolgreiche Bankerin, hat einige schlechte Erfahrungen mit ihren Kolleginnen gemacht, wenige Kolleginnen und viele gute Erfahrungen mit ihren vielen Kollegen. Ich habe die mal mit zu so einem Frauenfrühstückstreffen genommen. Genauso was wie hier heute Morgen. Nachher sagt sie, nur Frauen. Mein Charme konnte mich nicht retten. Ich konnte nicht ablenken. Sonst ging ich immer mit Grazie über meine Fehler hinweg. Man ließ es mir nicht durchgehen. Hier konnte ich niemandem etwas vormachen, denn ich wurde durchschaut. Ich komme gut mit Männern aus. Sie wiederum signalisieren mir, wie angenehm es ist, mit mir zu arbeiten. Bei den Frauen kam ich nicht so an wie sonst. Aber ich kam in Kontakt mit mir selbst. Mitten unter Frauen entdeckte ich nach langer Zeit wieder, was es heißt, weiblich zu sein und nicht Weiblichkeit einzusetzen. Weiblich zu sein und nicht Weiblichkeit einzusetzen. Ich spürte, ich bin eine Frau. Und der Gedanke war schrecklich. Ich dachte, hier gehöre ich nicht hin. Ich will da nicht zugehören. Ich will nicht eine von denen sein. Und damit, ich sagte eigentlich, ich will keine Frau sein. Und das erschreckte mich. Es setzte einen Prozess in Gang. Ich musste neu über mich als Frau nachdenken. Und ich ahnte, das würde mir nur zusammen mit anderen Frauen gelingen. Das würde nur gelingen, wenn ich die anderen nicht ablehnen, sondern sie annehmen würde. Nicht als mögliche Feindin, sondern als mögliche Freundin betrachten würde. Die Gefühle einer anderen Frau gegenüber bleiben zwiespältig. Die andere macht uns neugierig, zieht uns an, weckt in uns den Wunsch nach Nähe und Verständnis, aber ja, gleichzeitig, sie stößt uns ab, sie strengt uns an. Frauen gehen mit Frauen enge Bindungen ein. Aber es ist wahr, auch unsere heftigsten Aggressionen und erschreckend dunkle Gefühle können wir gegen andere Frauen richten. Es gibt mit Sicherheit den Kampf der Geschlechter, den sogenannten, aber wir wissen, nur ein Teil unserer Energie geht in den Beziehungen mit Männern auf. Auch die Beziehungen zu anderen Frauen kosten Kraft. Dabei sagen die Männer oft, sie beneideten uns, ja, um die Tiefe unserer Freundschaft, diese Fähigkeit, sich seelisch zu öffnen und emotional zu fordern. Und wir haben diese Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen. Wir reden vielleicht über Gefühle. Überhaupt sind wir ja so gefühlvoll. Und wir gehen auch zu zweit aufs Klo. Das stimmt ja alles, aber wir sind ja fast unter uns. Da hinten sitzen so ein paar. Sie petzen das nicht weiter, ne? Nein, das machen Sie nicht. Aber ich sag mal, die wir unter uns sind fast, wir kennen die Wahrheit. Wir sind Zicken. Wir sind Lästermäuler. Wir können gehässig sein und fies. Also verstehen Sie das nicht falsch, Sie machen alle netten Eindruck. Aber wir können gemein sein und verletzend. Wir können echte Giftspritzen sein. Heftige, zwiespältige Gefühle können wir anderen Frauen entgegenbringen. Ja? Sie sind Konkurrentin um Schönheit, um Aufmerksamkeit. Und sie sind eine Quelle der Kraft. Ihre Liebe ist Inspiration und ganz oft ja einfach praktische Lebenshilfe. Vielleicht ist es so, dass wir ahnen, niemand könnte uns mehr schaden. Zum Beispiel, weil sie uns den Mann wegnehmen kann, ja? Mehr als eine andere Frau. Aber das Umgekehrte ist auch wahr. Niemand kann uns mehr nutzen, niemand besser verstehen als eine andere Frau. Und vielleicht gerade, wenn sie nicht nur bequem ist und mir nach dem Mund redet, sondern wenn sie mich herausfordert, wenn sie mein Leben nicht in Ruhe lässt, sondern es aufmischt oder sich einmischt. Eine wie Pippi. Kennen Sie noch Pippi? Klar, Ihre Kinder kennen Pippi. Ein Gedicht für Pippi Lotta, Viktualia Rolgadina, Schokominza Ephraims Tochter Langstrumpf. Ich habe es gewidmet einigen Mädchen in meiner Umgebung. Sehen alle eher aus wie Annika. Rank und schlank, zierlich, manierlich, schön anzusehen, umhecht, gepflegt, in der Schule gute Noten, braune Haare, keine roten. Benehmen sich alle so wie Annika. Richtig, vorsichtig, niedlich, fleißig, pünktlich, ordentlich, normal, egal. Ihr Leben verläuft ganz gut, zu allem anderen fehlt der Mut. Gucken alle wie Annika. Wohnen wie Annika, leben wie Annika, unscheinbar, schüchtern, lieb, gesund, nie sprechen mit vollem Mund, weit weg von Villa Kunterbunt. Alle eher wie Annika, Pippi Langstrumpf ist nicht da. Ich wünschte, mein Traum würde wahr, dass die Annikas stark werden. Mutig, schlau und frei, tanzen, spielen, reiten, Spaghetti mit der Schere schneiden. nach der eigenen Mode kleiden, sich von anderen unterscheiden, anderen helfen, was riskieren, sich nicht dauernd schüchtern zieren und nur wegen der Manieren niemanden schockieren, nicht nur frisieren und lackieren, auch experimentieren, köstlich amüsieren, was Besonderes aus dem Leben machen, viel sehen und viel lachen, ihr alle, die ihr eher seid wie Annika, ich wünschte, Pippi Langstrumpf zöge neben euch ein und ihr machtet euch die Welt, witte, witte, wie sie euch gefällt. Oder, ach. Wow, ist nett hier. Danke. Oder es kommt ganz anders. Und die Lücke, das Fehlen oder die Sehnsucht treibt mich an, das Beste zu geben und mich zu schenken. Ich sage ganz oft, beginnt der Mut mit der Wut. Die Wut zeigt dir oft, wo deine Energie ist. Eine andere Geschichte. Ich nehme Sie kurz mit nach Indien. Kala, eine Ärztin, erzählt ihre Geschichte und beschreibt dazu einen kurzen Moment in ihrer Kindheit, als sie als 14-jähriges Mädchen in einem Kirchencamp war, zusammen mit vielen anderen 100 Mädchen, alle aus Kinderheimen oder armen Verhältnissen. Ich fuhr jeden Sommer, seit ich 7 war. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben den ganzen Tag getanzt, eine Menge Lieder gesungen, Geschichten gehört, gekocht, gegessen. Ich habe Gitarre spielen gelernt. Zumindest ein paar Griffe, die reichten, um mein Lieblingslied zu spielen. Appa Umire, Amma Umire. Wie ein Vater ist Gott, wie eine Mutter ist Gott. Ich bin ein Waisenkind. Das hier war mein Zuhause. Aber in jenem Sommer wurde alles anders. Ich kam an mit den anderen Mädchen aus meinem Kinderheim und wie immer machte ich mich zuerst auf die Suche nach Sheila. Sie war auch jeden Sommer da, seit 7 Jahren. Sie wohnte nicht in einem Heim wie ich, sondern bei ihrer Familie und sie war sehr arm. Ich freute mich schon immer, sie wiederzusehen und der Abschied war jedes Jahr schrecklich. Über das Jahr dachten wir wohl nicht viel aneinander, aber je näher der Sommer kam, umso mehr freute ich mich auf meine Freundin. Aber in diesem Jahr war sie nicht da. Ich suchte sie unter den anderen. Ich dachte, sie spielt. Sie versteckt sich. Sie lacht heimlich über mich. Sie würde doch sicher gleich hinter einer Hausecke hervorspringen. In ihrem pinkfarbenen Kleid, bunte Bänder in den langen Zöpfen, ihr Lachen mit den schiefen weißen Zähnen. Ich ging zu den Hühnerställen, wo wir beide immer gern die Küken beobachtet hatten, aber ich fand sie auch da nicht. Ich war total verwirrt. Irgendwas stimmte nicht. Am Ende fragte ich eine der Betreuerinnen, wo ist denn Sheila? Sie kannte mich seit Jahren und wusste sofort, wen ich meine. Und dann sagte sie es mir direkt und ehrlich. Sheila ist tot. Sie ist gestorben. Ich fragte, ist sie von einem Bus überfahren worden? Ich weiß nicht, wie ich auf diese Frage kam. Aber man sagte mir, nein, Sheila habe eine Erkältung gehabt. Ich weinte nicht, ich wurde wütend. Ich kann euch gar nicht sagen, wie zornig ich wurde. Ich stellte mir meine Freundin vor, meine kleine Freundin, wie eine harmlose Erkältung sie mitnahm. Ich träumte, wie Sheila innerlich erfror, weil sie einfach nicht genug Energie hatte, sich zu wehren. In diesem Sommer, dem Sommer ohne Freundin, dem Sommer ohne Sheila, schwor ich, Ärztin zu werden. Es war wie ein Gelübde. Ich würde fleißig sein, beste Noten schreiben, mir ein Stipendium besorgen, ich würde forschen, ich würde mich wehren, um die Abwehrkräfte von anderen zu steigern. Ich würde impfen und Kinderärztin werden. Und genau so kam es. Ich bin Christin, das ahnen Sie. Und ich bringe meine Tradition mit in diese Frage ein. Die Geschichten, die mir Frauen erzählen, aber auch die Geschichten, die mir die Bibel erzählt. Was Frauen einander bedeuten, will ich mir auch von diesen alten Geschichten sagen lassen. In meinem Leben, ich kann das nur so persönlich sagen, hat die Bibel eine Stimme, die mitreden darf. Ich erlebe das so, dass sie mir ihren Text nicht diktiert, sondern sie inspiriert mich, sie unterbricht mich, sie hinterfragt mit ihren Geschichten meine Lebensgeschichte. Jetzt ist diese Erzählgemeinschaft nicht gerade berühmt dafür, besonders frauenfreundlich zu sein. Manchmal muss man lange graben, wenn wir Frauengeschichten suchen. Viele sind vergessen. Viele sind namenlos, nur die Tochter von oder die Mutter von. Viele sind auch sprachlos. Manchmal kann man den Eindruck bekommen, in der ganzen Bibel gäbe es neben einer Jungfrau ansonsten vor allem Prostituierte und Unfruchtbare. Als ging es immer nur um das eine. Aber wir können auch entdecken, erstaunlich, wie offen hier über das Leben gesprochen wird. Und auch Themen wie Gewalt, Missbrauch, Essstörungen, Betrug, Neid und Streit werden nicht schön geredet oder verschwiegen. Die Bibel erzählt vom Leben, wie es wirklich ist. Und darüber hinaus erzählt sie davon, wie es sein könnte. Die biblische Tradition kennt die Konkurrenz zweier Frauen um Liebe und Aufmerksamkeit. Sie kennt den Neid der Kinderlosen, den Hochmut der Mütter, gekränkte Eitelkeit, verletzten Stolz. In einer Welt, in der die Zahl der gesunden Söhne den Wert einer Frau ausmachten, war Verschwesterung wohl wirklich schwierig. Aber die Bibel erzählt auch andere Geschichten, gute Beispiele von gegenseitiger Unterstützung und Anerkennung. Meine liebste Geschichte ist die von Elisabeth und Maria. Elisabeth ist eine alte Frau, nach langer Kinderlosigkeit endlich schwanger. Ja, es war die vorrangige Aufgabe einer Frau, Kinder zu bekommen und ihrem Mann und seiner Sippe Nachkommen zu schenken. Also als unfruchtbare sogenannte brachte sie ihrer Familie keine Ehre. Ihre Schwangerschaft ist eine echte Gebetserhörung. Zacharias, ihr Mann, hatte dem Druck der Gesellschaft standgehalten, seine Frau nicht verstoßen, sich keine Jüngere gesucht, sondern gehofft, dass Gott dieses Problem löst. Und Elisabeth wird die Mutter von Johannes dem Täufer, der berühmte Wegbereiter von Jesus von Nazareth. Maria ist eine Verwandte von Elisabeth, eine junge Frau. Sie ist gerade erst verlobt und auch ihre Schwangerschaft ist ein Wunder. Aber geplant und gewünscht hat sich dieses Kind nicht Maria, sondern, so erzählt es die Bibel, Gott hat Maria ausgesucht, die Mutter von Jesus zu werden. Diese ungewollte Schwangerschaft stürzt die junge Maria in Erklärungsnot. Wenn Sie schon mal versucht haben, jemandem die Jungfrauengeburt zu erklären, wissen Sie, was ich meine. Es ist kompliziert. Maria hält es zu Hause nicht aus. Sie sucht eine Freundin. Sie eilt zu ihrer Verwandten. Sie braucht jetzt eine andere Frau. Wörtlich heißt es, sie blieb 3 Monate. Ja, diese erste Zeit, bis das Kotzen am Morgen vorbei ist. Als Elisabeth und Maria sich treffen, zeigt schon ihre Begrüßung die innige Verbundenheit. Sie grüßen sich und sie segnen einander. Wir kennen das alle, absichtlich nicht gegrüßt zu werden. Ja, du weißt, die hat mich gesehen, aber die hat weggeguckt. Die hat so getan, als hätte sie mich nicht gesehen. Wir können das fast wie einen Fluch empfinden, ja? Es verletzt uns, obwohl gar nicht viel passiert ist. Du weißt genau, eigentlich könnte sie auf mich zukommen, aber sie tut es nicht. Aber das Gegenteil, bewusst gegrüßt zu werden, vielleicht sogar beim Namen genannt zu werden, willkommen geheißen zu werden, das empfinden wir wie einen Segen. Menschen begegnen sich in allen Kulturen, sagen sich ein gutes Wort, ein Segen als Gruß, ein altes Ritual. Segnen heißt in den Originalsprachen der Bibel eigentlich loben. Beracha, bene, gut, dickere. Oder eulogein im Griechischen, eu, gut, logein, Gutes sagen, gut über jemand sprechen. Elisabeth und Maria segnen sich, sprechen einander Gutes zu. Und das in einer Zeit, als wahrscheinlich viele schlecht geredet haben über Maria. Hinter ihrem Rücken oder gerade ins Gesicht. Gute Frage an uns, wie schnell wir schlecht über andere reden oder schlecht über uns selber. Wie viele Worte wir machen, um uns zu beschweren. Und wie viel schöner es wäre, Worte zu schenken, die Leichtigkeit schaffen. Gesegnet sollst du sein, Maria, unter den Frauen, sagt Elisabeth. Sie hätte auch ganz anders reagieren können. So, jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Du bist ja nicht die Einzige, die schwanger ist. Und immerhin, ich bin die Ältere von uns beiden. Ich habe mal ein bisschen Respekt verdient. Ich habe lange auf mein Kind gewartet. Jetzt kriege ich auch mal Beachtung. Mein Sohn, er mag nicht so wichtig sein wie deiner, aber er ist immerhin der Täufer. Ach, wir hatten ja Verständnis. Aber Elisabeth reagiert anders. Sie segnet, sie lobt, sie ermutigt die junge Frau. Gesegnet sollst du sein, unter uns Frauen. Du bist was ganz Besonderes. Und sie hilft ihr, eine neue Sicht auf sich selber zu bekommen. Ja, man kann sich selbst ermutigen. Man kann sich selbst etwas schenken. Das ist längst nicht das Gleiche, wie etwas geschenkt zu bekommen. Ja, sich selber Blumen kaufen oder Blumen geschenkt bekommen. Man kann sich selber auf die Schulter klopfen. Segnen kann man sich nicht selber. Es gibt Worte, die wir uns nicht selber sagen können. Und Freundinschaft könnte mit einer Entscheidung beginnen. Ich werde gut über dich reden. Oder den Klappe halten. Ich werde gut über dich reden und gut über mich selber. Ich möchte dir Leichtigkeit schenken. Ich will dir helfen, dass du eine gute Sicht auf dich selber bekommst, für das Besondere an dir. Meine Schwestern und ich haben irgendwann gemerkt, es ist der Neid, der diese Nähe verhindert. Eigentlich freuten wir uns ja, dass wir in unserer Generation, wie keine vor uns, wählen können, zwischen verschiedenen Möglichkeiten unser Leben zu gestalten. Aber die Freude wurde immer vom Neid blockiert. Ist meine Wahl wirklich die beste? Das Leben der anderen erscheint irgendwie attraktiver. Und was die hat oder kann, irgendwie doch reizvoller. Vergleichen macht undankbar. Denn irgendwann siehst du nicht mehr, was du selber hast, sondern nur noch, was du lieber hättest. Und am Ende siehst du nur noch, was dir fehlt. Ja, ich sehe nur noch, was ich habe, nicht mehr, was ich habe, sondern nur noch, was ich lieber hätte und am Ende nur noch, was mir fehlt. Neid macht einsam. In der Sorge, zu kurz zu kommen, drehen wir uns um uns selbst. Manchmal konnten wir uns nicht mehr gerade in die Augen sehen. Wir schielten nur noch. Und ich merkte, wie ich reduziert wurde, entweder auf das Scheitern oder auf das Gelingen. Und ehrlich mal, wir können auf alles neidisch sein. Ist ja so albern, ne? Gestern war ich neidisch auf eine, die Blut sehen kann. Würde ich auch gern können. Kann jemand nicht. Figur, Nase, Haut, Verhältnis zu Mama, verständnisvoller Mann, tolle Wohnung, Möglichkeiten, Job. In den neidischen Zeiten gibt es keine Solidarität. Ja, Angst und Neid entsolidarisieren. Es führt dazu, dass wir uns um uns selber drehen. Als ich in Südafrika lebte, wohnte ich mit einer schwarzen Familie zusammen. Und an einem Sonntagmorgen bereiteten wir uns auf den Gottesdienst vor. Meine Freundin Kumo und ich standen vor einem Spiegel. Kumo ist eine richtige, schöne schwarze Afrikanerin, dunkle Haut und dunkle Locken, stand da und legte sich ein bisschen helleres Make-up auf die Haut und versuchte, ihre Locken zu plätten. Ich legte mir etwas dunkleres Make-up auf die Haut und versuchte, in das, was auf meinem Kopf ist, so etwas Ähnliches wie eine Welle zu bekommen. Irgendwann guckten wir uns an und sagten, was machen wir hier eigentlich? Warum will ich das haben, was du hast und du findest cool, was ich habe? Warum sind wir nicht einfach zufrieden? Gönnen lernen. Man muss das Gönnen lernen. Das ist eine große Lebenskunst, das Gönnen zu lernen. In meiner Freundschaft zu Verena musste ich irgendwann das Gönnen lernen. Als sie mir sagte, dass sie ein Kind erwartet, da hat es mir erstmal die Kehle zugeschnürt. Dann habe ich mich an den Gedanken gewöhnt, dass meine Freundin Mutter wird und uns in Zukunft wohl eine Erfahrung trennen wird. Ich dachte nicht, dass uns das verbinden könnte. Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich auf ihren runden Bauch guckte, so ähnlich wie unsere bezaubernde Sängerin hier, weil der Körper war ansonsten immer noch schlank und ich dachte, die hat vielleicht auch nur einen Baseball unterm Pulli. Das wäre schön. Gönnen lernen, nicht nur Anteil nehmen, mittragen, sondern großzügiges Wohlwollen. Ehrlich, ich hatte keinen Bock, das zu lernen. Maria und Elisabeth, so oft erzählt, ich hatte mir immer vorgestellt, wie die beiden biblischen Frauen beide schwanger sind, die eine ein bisschen weiter, aber sich gegenseitig unterstützen. Aber was ist denn, wenn die eine schwanger ist und die andere wohl niemals schwanger werden wird? Was heißt denn dann segnen und einander loben und gut übereinander reden? Sehen Sie, lernen bedeutet in unserer Gesellschaft, Fähigkeiten auszubauen. So werden wir erzogen. Und dann werden wir besser und werden belohnt. Und allmählich, wenn man älter wird, dämmert einem, dass das nicht alles ist. Wir lernen auch an dem, was wir nicht können. Wir lernen auch an unseren Schwächen. Wir lernen auch mit den Krisen und dem Verlust und den Abschieden. Und manchmal verändert uns das am meisten, was wir nicht verändern können. Aber hier entscheidet sich, wie es mit uns weitergeht, ob wir bitter werden oder offen bleiben für weitere Erfahrungen. Wie lernen wir etwas an dem, was eine Freundin hat? Wie kann ich das? Also ihr nicht nur zur Seite stehen und mich ansonsten abgrenzen, sondern einer anderen Frau wirklich ihr Glück gönnen. Ich muss sagen, ich habe ein Wunder erlebt, ein kleines Wunder, mich allmählich auf Moritz zu freuen. Ich durfte immer bei den Bauch streicheln. Ganz toll, dass sie das so zulassen konnte. Ich habe auch immer mit dem Bauch geredet. Ich dachte, dann erkennt er meine Stimme, wenn er draußen ist. Und dann wurde er geboren und ich bin direkt ins Krankenhaus gefahren und Verena hat ihn mir in den Arm gelegt und hat gesagt, guck mal, Moritz, das ist unsere Freundin. Wunder ist auch die Steigerung von Wund. Wunder ist auch die Steigerung von Wund. Und vielleicht kann ich es mal so vorsichtig, vorläufig sagen. Manchmal geschieht so etwas. Da, wo die Wunde piekst, die Frage sticht, leuchtet eine Ahnung auf, eine neue Spur von Lebendigkeit. Verena ist inzwischen zum zweiten Mal Mutter geworden. Moritz hat einen Bruder, der heißt Max. Ich habe mit der Namenswahl nichts zu tun. So. Ich springe mal ein bisschen und sage, das Leben ging weiter. Mein Leben ist vor einigen Jahren einmal richtig in die Krise geraten und durchgeschüttelt worden. Ich kann das hier nur kurz andeuten. Ich habe mich manchmal sehr lebensmüde gefühlt, sehr einsam, als meine erste Ehe zerbrochen ist und dann zeigt sich auf einmal, wer wirklich da ist. Vielleicht ist das die große Prüfung für die Freundinnenschaft, wer es aushält, wenn das Leben anders ist, als wir es gut finden. Oder als wir es uns gewünscht haben. Wer dann bleibt mit dem eigenen Glück und mit eigenem Unglück. Wer nicht zu viel redet, nicht zu viel erklärt, sondern da ist. Ich brauchte die Freundin, die mich unterstützen. Ich glaube vor allem darin, selber nicht hart zu werden. Mir und anderen gegenüber. Nicht bitter, nicht dicht zu machen und abzuschließen, sondern weich zu bleiben und zugänglich. Aber erstmal, vielleicht erleben Sie ja auch gerade so eine Phase, fühlt sich das an, als hätte diese Seele Glas geschluckt, ja. Und jede Bewegung tut irgendwie weh. Geburtstag tut weh, Weihnachten tut weh. Es ist spitz, es ist hart. Aber ich kann sagen, da waren sie. Meine Freundin, meine beiden Schwestern, die Frauen in meiner WG, meine Berliner Freundin K., Nicola, die den Engländer geheiratet hat, Sanne aus dem Süden und die paar Kolleginnen, die blieben und sie taten alles, was ihnen einfiel, um meine Seele zu schützen. Und die schönsten Momente waren diese, wenn wir uns wieder sahen und merkten, wir haben uns verändert. Ja, wir sind älter geworden. Es haben sich auch Dinge verändert, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Aber gleichzeitig, es ist wie früher. Wir können direkt erzählen. Wir können einander anvertrauen. Wir sind eine kleine Erinnerungsgemeinschaft. Zwischen uns gibt es diese behagliche Freiheit, die Raum lässt für Beständigkeit und Entwicklung. Ausgerechnet Verena wurde es in dieser Zeit wohl zu viel. Sie musste gehen mit echtem Abschied und ein paar ungelösten Fragen bis heute. Ich habe beschlossen, sie trotzdem in diesem Referat zu halten, weil sie mich beschenkt hat in der Zeit, als wir unser Leben teilten und weil ich irgendwie ahne, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende ist. So schön, was in der Bibel steht im Buch Sirach. Eine treue Freundin ist ein starker Schutz. Wer sich findet, hat einen Schatz gefunden. Eine treue Freundin ist unbezahlbar. Ihr Wert ist durch nichts aufzuwiegen. Eine treue Freundin ist ein Heilmittel zum Leben. Im Laufe der letzten Jahre ist vieles neu geworden. Ich sage mal, irgendwann sind die Scherben nicht mehr so spitz. Manchmal bei einer falschen Bewegung, ja, zuckt man kurz zusammen. Aber die liebe Nicola, die mit dem Engländer, die holt mich ab, wenn sie auf Deutschlandbesuch ist und packt mich in ihren Mini und fährt mich zu irgendeinem absurden Konzert. Meine Berliner Freundin K. schickt mir Postkarten. Susanne ist meine Buchhändlerin. Die hat mir nach 8 Jahren und vielen 100 bestellten Büchern und 4 Gläsern Wein, 2 für sie und 2 für mich, das Du angeboten. Und Sarah, die Geschäftsführerin meines Lieblingscafés, nennt mich immer Sonnenschein. Und Sanne aus dem Süden, die betet jeden Tag für mich. Und zur Ergänzung sage ich noch kurz, mein Schwager Volker hat mir beim Autokaufen geholfen. Und mein Schwager Stefan macht immer Witze über mich, damit ich mich nicht so ernst nehme. Und mein Freund Roland ließ sich von mir trauen. Und mein Pianist, der hat eine Weile meine Lesungen begleitet. Und irgendwann merkte ich, da kann ich nur Klavier spielen. Und inzwischen sind wir seit ein paar Jahren verheiratet. So, das wollte ich nur sagen, damit Sie nicht denken, ich kenne nur Frauen. Ne? So. So, einmal tief durchatmen. Ich erzähle Ihnen von einem Abend in unserem Kochkurs. Wir nennen das einen spirituellen Kochkurs, denn wir haben eine Verabredung. Jede von uns, die ein Rezept mitbringt, bringt zu dem Rezept eine Geschichte mit. Oder ein Gebet. Irgendetwas, was auch die Seele satt macht. Weil wir wissen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. An einem Abend kocht Jamila Couscous. Sie geriet ins Erzählen beim Kochen. Perser sind so gastfrei, dass man oft schon von den Vorspeisen satt wird. Wie oft hat meine Mutter das Hauptgericht wieder zurück in die Küche gebracht? Jamila, ihr Name bedeutet die Schöne. Ihre Heimat ist Shiraz in Fars im südlichen Iran. Das Erzählen bringt sie ins Erinnern. Wo ich herkomme, meine Stadt, ist berühmt für die Gärten und die Rosenzüchtungen, für den Wein. Die Reben sind süß und schmecken nach dunklen Beeren. Die berühmtesten persischen Dichter sind hier begraben. Wusstet ihr das? Die meisten von uns mussten sagen, nein, unsere Bilder von deiner Heimat, Iran, sehen staubiger aus. Shanti legte den Arm um sie. Ihr Name bedeutet Friede. Wir schwiegen alle einen Moment. Ich schloss die Augen und ich war mir sicher, alle anderen taten es auch. Als wir wieder aufsahen, trafen sich unsere Blicke. Es war ein heiliger Moment. Wir haben verschiedene Namen, aber wir wussten uns nah. Karda seufzte tief. Ihr Name bedeutet, das erzählt sie immer voller Stolz, Ausreißerin. Und Jamila flüsterte, Liebgewinnen ist ein gutes deutsches Wort. Liebgewinnen ist ein gutes deutsches Wort. Wir sind unterschiedlich wie unsere Namen. Jamila, Shanti, Christina, Freundin oder Feindin, vertraut und fremd, gleich und anders beides. Unterschiedlich und doch wir haben viel gemeinsam. Das ist so eine simple, aber weitreichende Einsicht, dass Frauen eben unterschiedlich sind. Selbst dann, wenn sie zum Beispiel wie meine Schwester Katharina und ich dieselben Eltern haben, im selben Ort aufgewachsen sind, in dieselbe Kirche gingen und in der Schule fast dieselben Lehrer hatten. Wenn wir heute zusammensitzen und von früher erzählen, denken sie, wir sind auf zwei Planeten groß geworden, schieden. Ja, ich bin mit dieser Sechser-Jungen-Clique groß geworden. Die hatten aber alle eine kleine Schwester. Demnach wuchs meine Schwester Katha mit einer Mädchen-Clique auf. Ich ging mit dieser Jungen-Clique auf die nächste Schule und hatte das Lebensgefühl war, ich gehöre nicht dazu. Die Welt ist mir fremd. Katharina kam ein Jahr später mit ihrer Freundinnengruppe auf dieselbe Schule. Ihr Lebensgefühl war, gemeinsam sind wir stark, was kostet die Welt? Und natürlich hat uns das sehr geprägt. Freundin oder Feindin, anders oder nah. Wir sind unterschiedlich und haben viel gemeinsam. Es ist immer beides. Es ist immer Nähe und Distanz. Gemeinsam haben wir die guten und die schlechten Erfahrungen von Frauen in dieser Welt gemacht. Und das sollte uns vorsichtig machen und respektvoll, weil unsere eigene Biografie oder unsere persönliche Deutung unseres Frauseins nicht selbstverständlich ist, nicht die Norm. Also heute hier, Sie könnten sich ja mal vorsichtig umgucken. Nicht mich angucken, mal die anderen angucken. Ja. Heute sind Frauen hier, die glücklich sind. Heute sind aber auch Frauen hier, die unglücklich sind. Hier sind Singles, Ehefrauen, Mütter, Glückliche und Unglückliche. Frauen, die einsam sind. Frauen, die in einem gesunden Netzwerk von Beziehungen leben. Hier sind Frauen, die sich eine Freundin wünschen, die noch nie eine hatten, die eine verloren haben. Oder Frauen, die gar nicht wissen, wie das geht, Freundin sein, die das erstmal lernen müssten. Hier sind heute Frauen, die unter kaputten Beziehungen leiden, unter ihrer eigenen Scheidung oder der Eltern. Frauen, die funktionieren. Frauen, die aus heilsamen Familien kommen, Frauen, die Gewalt erlebt haben oder erleben, am eigenen Leib oder weil sie mit Opfern arbeiten. Frauen, die gelernt haben, sich zu wehren, Frauen, die kämpfen können, Frauen, die behütet sind, Opfer, aber auch Täterinnen, wir sind nicht die besseren Menschen. Frauen, die ihren Beruf lieben, Frauen, die unglücklich sind in ihren Jobs, weil die Arbeit zu wenig ist oder zu viel, falsch ist oder weil es am Arbeitsplatz Konflikte gibt, Frauen, die ihren Beruf als Berufung erleben oder als Mittel zum Geld verdienen. Frauen, die nicht das lernen durften, was sie wollten. Und Frauen, die es trotzdem getan haben. Und Frauen, die sich gefügt haben. Frauen, die Armut kennen und Hunger, bei sich oder anderen. Frauen, die dankbar sind für ihren Reichtum, Frauen, denen immer noch was fehlt. Frauen, die Diäten hinter sich haben. 92%. Falls Sie zu den 8 gehören, kommen Sie nachher kurz zu mir. Frauen, die unter ihrem Äußeren leiden. Hier sind Untergewichtige und Übergewichtige. Frauen, die sich schön finden. Frauen, die krank sind, körperlich oder seelisch. Passive, aktive. Frauen, denen das Leben leicht fällt oder schwer, die es genießen. Gemeinsam vertreten wir den ganzen Schmerz und das Glück der Frauen. Zu einer unserer Veranstaltungen sollte jede mal ein Symbol für ihr Frausein mitbringen und erzählen, ob es für sie mit guten oder schlechten Erfahrungen verbunden ist. Eine hatte einen knallroten Spitzen-BH mitgebracht. Ich sage mal, ein recht eindrucksvolles Exemplar. Für sie war es ein Symbol für Leidenschaft und Schönheit, total positiv. Für die Frau links von ihr war es ein Symbol von Erniedrigung. Sie beneidete die andere um ihren schönen großen Busen. Für die Frau rechts von ihr war es ein Symbol von Belästigung. Das war, was sie an ihrem Arbeitsplatz erlebte. Also manchmal verstehen wir nicht sofort, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben, bessere oder schlechtere. Aber auch wenn eine Frau nicht so ist wie wir stecken doch in einer Haut, ja? Haut. Ein weiblicher Körper, das Gesicht einer Frau. Es gibt Erfahrungen, die wir alle machen, weil wir einen weiblichen Körper haben. Und es gibt 1000 Cremes, Waschlotionen, Reinigungspeelings, Rubbelmasken, Packungen, Kontierungsstifte, Make-up-Grundierungen, Abdeckstifte mit Jojoba, Avocado, Glyceryl, Biotin und Kollagen. Das ist Stress. Es reicht nicht, schön zu sein. Wir sollen auch jung aussehen, straff und unverbraucht, knackig und zum Anbeißen. Die Schriftstellerin Clarissa Estes, die erzählt einmal, sie hat sich bei einer Firma an einem Job beworben und im Vorstellungsgespräch meinte der Chef, sie mache mit ihrer Figur, Größe 44, den Eindruck, als lasse sie sich gerne gehen und habe ihre Bedürfnisse nicht unter Kontrolle. Ja, ich finde es super, wie sie reagieren, genau richtig. Was für ein Arschloch, genau. Clarissa ist geschockt, fühlt sich gedemütigt und erzählt, wie sie sich daraufhin auf die Suche nach ihren Wurzeln gemacht hat. Ursprünglich kommt ihre Familie aus Lateinamerika und Jahre später tauscht sie sich mit einer Freundin darüber aus. Was ist passiert? Clarissas Suche führte sie in eine Region Südamerikas und dort angekommen wurde sie von den Frauen ihres Stammes herzlich begrüßt, noch im selben Atemzug besorgt gefragt, ob man ihr in den USA nicht genug zu essen gäbe, weil sie so schrecklich dünn aussähe. Clarissa wurde belehrt, Frauen sollen rund sein wie Mutter Erde, weil sie viel zu tragen haben. Ihre Freundin, eine... Schön. Ihre Freundin, eine Afroamerikanerin, hört sich die Geschichte an und sagt ihrerseits, wie sie jahrelang darunter gelitten hat, einen Schlitz zwischen den Schneidezähnen zu haben. Und ein paar Mal habe man ihr gesagt, diese Lücke sei ein Zeichen dafür, dass sie gerne Lügen erzähle. Ach, sie reagieren super, alles gut. So, auch sie hat sich auf die Suche nach ihren afrikanischen Vorfahren gemacht, ist von ihrem Stamm herzlich empfangen worden und man sagte bewundernd mit einem Blick auf ihr Lächeln, ganz offensichtlich liege auch in ihrem Mund die Weisheit. Diese beiden Frauen waren Einwanderinnen, die dem gängigen weißen amerikanischen Schönheitsideal nicht entsprachen. Unkontrolliert und verlogen wurde das gedeutet. Aber mit der Auseinandersetzung und Bejahung ihrer Herkunft war ihnen eine andere Deutung angeboten worden. Und das bedeutete die Bejahung ihrer Person, das Einverständnis mit ihren Müttern, mit ihrem Erbe, mit den Frauen der eigenen Sippe, mit sich selbst. Also, was wir an anderen mögen, ob wir uns mögen, hat viel damit zu tun, ob wir mögen, wo wir herkommen, unsere Wurzeln, die Achtung der Frauen unserer Familie, der Großmütter. Das heißt, ich bin nicht zufällig so, wie ich bin. Ich habe einen Auftrag, es ist mein Erbe. Eine Freundin von mir ist Fotografin und sie bemerkte irgendwann, alle Frauen in meiner Familie haben einen Bauch. Anne-Maria hat ihre Wurzeln im Spreewald und dort tragen die Frauen wunderschöne Trachten. Es ist Tradition. Unwissende wie ich nennen das ein Dirndlkleid. Es ist ein Trachtenkleid. So. Und da wusste sie es irgendwann. Sie sagte, weißt du was? Hungerhaken, dürre Frauen sehen in so einem Kleid einfach scheiße aus. Der Bauch macht, dass das gut aussieht. Schönheit hat mit Verbundenheit zu tun. Dahinter steckt eine bedeutende Ahnung, dass wir alle nicht zufällig so sind, wie wir sind, sondern einen Beitrag zu geben haben und zu verschenken können mit dem, was wir geworden sind. Die Ahnung, es gibt noch eine größere Idee über meinem Leben. Meine Geschichte hat nicht mit mir angefangen, sondern sie ist schon viel, viel älter. Dazu gehört auch diese Erkenntnis. Hilfe, ich werde immer mehr wie meine Mutter. Hilfe, ich werde immer mehr wie meine Mutter. Der Gedanke wollte mir fast den Tag verderben. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Frau ist wundervoll. Es gibt halt aber Dinge, die will keine gerne erben. Da wäre zuallererst, was jeder sofort sieht, die spitze Nase. Doch steckt dahinter ja, dass man sie gerne in anderer Leute Angelegenheiten steckt. Weil jeder Mensch, egal in welcher Lebensphase, ganz einfach so aus sich heraus schon unsere Neugier weckt. Auch diese Art zu gibbeln hinter vorgehaltener Hand und auch schon mal lauthals zu lachen und Kleinigkeiten. Sei es nur, wie wir das Kissen falten, wenn wir Betten machen. Was hat mich das genervt, wie hektisch alles wird, wenn Leute dich besuchen? Jetzt merke ich, die kriegen ja bei mir nicht nur denselben Apfelkuchen. Doch freust du dich wie ich, wenn jemand ganz spontan auf eine Tasse Kaffee bleibt und du bist die, die allen zum Geburtstag bunte Karten schreibt? Das habe ich auch schon übernommen, nur dass sie in meinem Fall nicht ganz so pünktlich kommen. Naja, was ich ansonsten von dir habe, du weinst, wenn Sissi Franz ihr Ja-Wort gibt und ahnst als Erste, wenn sich jemand neu verliebt. Hilfe, ich werde immer mehr wie meine Mutter. Der Gedanke wollte mir fast den Tag verderben. Dein Herz, das nehme ich gerne. Es schlägt tapfer auch für andere mit. Und auch dein Kopf und was du alles weißt, da bist du fit. Aber muss ich denn die äußerlichen Formen erben? Zum Beispiel deine Hüften, die beginnen langsam auf mich abzufärben. Ich gehe in die Breite in der Mitte. Sehe ich Fotos von deiner Mutter, merke ich, das ist bei uns Sitte. Generationen schon mit breitem Becken, das kann Verzweiflung bei mir wecken. Denn ahne ich, verzichte ich auch auf Sahne, Zucker, Butter. Ich sehe am Ende aus wie meine Mutter. Danke. Ja, Sie haben auch alle eine Mutter, ne? Ja. So, was machen wir jetzt als Freundinnen? Meiner Erfahrung nach hilft kein Buch, keine Diskussion über Körperkult oder Selbstannahmen ist so wirksam wie ein gemeinsamer Besuch in der Sauna. Theorie verändert nur schwer, aber nackte Tatsachen, wenn die Hüllen fallen. Wir gehen zusammen in die Frauensauna. Muss ich kurz unterbrechen? Die Sprache schafft ja Wirklichkeit, ja? Es gibt Damenschuhe und Herrenschuhe. Es gibt Damenunterwäsche und Herrenunterwäsche. Es gibt im Eiskunstlauf die Kür der Damen und die Kür der Herren. Bei Tanzveranstaltungen gibt es hin und wieder Damenwahl. Die Herrenwahl, das Gegenstück der Damenwahl, findet zwar laufend statt, hat aber offiziell keinen Namen. Woher kommt das? Die deutsche Sprache arbeitet nach dem Ökonomieprinzip, erklären die Sprachwissenschaftler. Das Selbstverständliche, das Normale, wird nicht extra benannt. Das ist praktisch. So heißt es zum Beispiel Frauenfußball und Fußball. Parkplätze und Frauenparkplätze. Die sollen angeblich größer sein. Dabei stehen da die kleineren Autos drauf. Frauenautos. Nun gibt es ein paar Bereiche, die ganz in die Zuständigkeit der Dame fallen. Zum Beispiel Parfüm, Handtasche, Torte und Schokolade. Sind diese Produkte ausnahmsweise einmal für Herren gedacht, wird das dann sprachlich angezeigt. Und heißt Herrenparfüm, Herrenhandtasche, Herrentorte und Herrenschokolade. Die Produkte für uns Normalverbraucherinnen dagegen heißen einfach Torte oder nicht Damenschokolade, weil eh jeder weiß, wer das Zeug frisst. Also, Frauensauna. Sie sind sehr lustig heute. Okay. Frauensauna, wir stellen uns das vor, ja? Schwitzen, sitzen, abrubbeln, Badetuch einmuckeln, Ananas essen, hin und wieder. Ein verstohlener Blick, da sitzen wir. Die Runden, die Dünnen, die Schlanken, die Übergewichtigen, die Langen, die mit den Locken und die mit den platten Haaren, mit lackierten Fußnägeln, Pauch, Bobusen, Schwangerschaftsstreifen, glänzende Nasen, ungeschminkt und nicht verkleidet. Sind wir nicht alle schön? Frauensauna und segnen, das ist schön. Gut über mich reden. Wir haben eine Übung gemacht. Jede sollte etwas sagen, was sie am meisten an sich mag. Es war schwer. Vielleicht, da konnten wir sagen, was wir nicht an uns leiden können. Aber es war eine Übung. Und dann haben wir uns Komplimente gemacht. Es war so dämlich, unsere Reaktion. Echt, du findest meine Nase schön? Nein. Du hättest gerne meine Haut? Nein, wenn du wüsstest. Am allerliebsten sind mir die, die sagen, meine Figur, ich finde mich viel zu dünn. Ja, so. Und dann erzählen wir uns Witze. Wann sollte man mit einer Diät auf jeden Fall aufhören? Spätestens, wenn nicht sie die Enten, sondern die Enten sie füttern. Wenn sie beim Duschen hin und her springen müssen, damit sie nass werden. Wenn sie sich beim Staubsaugen anschnallen müssen. So, ehrlich gesagt, am besten erträgt man das alles mit Humor, ist ja so. Und nächste Woche gehen welche einkaufen, die eine nimmt die andere mit zur Friseurin, manche walken, manche schwimmen, manche treffen sich wieder in der Sauna, manche gehen sogar essen, manche essen sogar Schokolade. Schokolade, das gehört einfach zu mir, deshalb ertragen Sie noch ein bisschen Lyrik. Ich bin so frei und gar nicht auf Diät. Ich komme ja auch aus Essen, ne? So. Der letzte Schrei, wer etwas auf sich hält, nimmt manchmal zu und manchmal ab. Ich bin dabei. Was soll die Quälerei? Die ganze Welt ist rund. Ade, du blöde Kalorienzählerei. Ich bin so frei, nimm manchmal zu und manchmal ab. Statt Verzicht, mein Idealgewicht ist Gleichgewicht. Und dann singe ich die Ballade auf die Schokolade. Toblerone, Trumpf und Toffifee. Statt Gurkensuppe oder Chicorée. Milka, Nougatcreme und Traube, Nuss sind für die Frau von heute einfach Muss. Wir sind so frei und nehmen manchmal zu. Du sagst, das ist ja bitter. Okay, sei bitter oder edelbitter. Vollmilch oder weiße oder heiße Schokolade? Es wäre doch zu schade, würden wir sie nicht genießen mit gutem Gewissen. Ferrero Rocher statt März Spezialdragee. Alpia Marzipan statt Schlankheitswahn. After Eight statt Watchers Wait. Alle Sorten Sahnetorten. Nutella pur statt Vollwertkur. Twix statt nix. Ich bin so frei, nehme manchmal ab und dann nehme nur auch wieder zu. Und es gibt ja auch gesunde Sorten. Ganz schlanke, ohne Fette, mit Joghurt oder Jogurette. Oder Luftschokolade, die hat, wie der Name schon sagt, ungefähr so viel Kalorien wie Sauerstoff. Und wer mir sagt, hat Schokolade zu essen, soll ich mich mehr bewegen. Weswegen? Es gibt doch Rittersport. Hör doch auf mit dem Geschwafel, teil dir mit mir die nächste Tafel. Mokkatrüffel, Mandelsplitter, Krokantmasse auf Haselnuss, Kinderriegel, Smarties, Zuckerguss. Vergiss es nie, lila sind die schönsten Pausen. Und danke heißt merci, mon chéri. Ab und zu nehmen tut ja auch der Mond. Ganz natürlich singe ich also, seht ihr die Mondin stehen? Sie ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Ja, die Schokolade ist pure Lust, Genuss und das noch kurz zum Schluss. Es kann kein Zufall sein. Die Schokolade reimt sich mit der Gnade. Schokolade reimt sich mit Gnade. Wirklich neulich eine Amerikanerin zu mir gesagt, vielleicht lerne ich nochmal Deutsch. Eine Sprache, wo sich Gnade auf Schokolade reimt. Kann so falsch nicht sein. Schokolade reimt sich mit Gnade. Da musste ich nochmal an eine Erfahrung mit meiner Großmutter denken. Als ich sie einmal besuchte, schlug ich vor, wir könnten doch heute Abend mal essen gehen. Ich wollte sie ausführen in ein schönes Restaurant, richtig mit Speisekarte und Bedienung. Ich war mir aber nicht sicher, wie ihr diese Idee gefiel. 1901 geboren, ob sie das nicht als zu großen Luxus empfinden würde. Aber sie sagte, das ist eine großartige Idee. Die Hilla macht einen ordentlichen Möhreneintopf. Aber wir sollten morgen Abend gehen, denn die Hilla wird sagen, er schmeckt doch besser, wenn er einen Tag auf dem Herd stehen durfte. Essen gehen, da dachte meine Großmutter an eine Freundin, von der wir uns ein Lieblingsessen wünschen. Eins, das die andere besonders gut kochen konnte. Ein einfaches vielleicht, das aber als lecker bekannt war. Essen gehen, meine Großmutter sagte auch Zeit ihres Lebens, wenn sie sonntags zum Gottesdienst ging, heute besuche ich die Kirche. Und bei ihr klang es immer so, als würde sie eine Freundin besuchen, der man natürlich etwas mitbringt. Blumen, Pralinen, ein Gedicht, ein paar Worte des Herzens, Zeichen der Zuneigung. Das bedeutete, Kirche, da hörst du nicht nur zu, du hast ja selber eine Stimme. Du mischst dich ein, du teilst dich mit. Das, was du hast und das, was du vermisst. Sie freute sich immer auf diesen Besuch und sie ging immer mit schönen Kleidern. Das Schönmachen gehörte für sie mit zum Gottesdienst. Wir sagen immer, sie war vorher schon frisch gestärkt und nachher erst, genau. Kirche war für mich schon oft ein Ort, wo ich Freundinnenschaft erlebt habe. Frauen haben in der Kirche geteilt ihre Träume, ihren Wunsch nach Segen, um Frieden und für ihre Seele, für ihre Kinder und für alle Kinder von Familie Mensch. Frauen haben in der Kirche schon oft geteilt, wie wir heute Morgen, Sinnlichkeit, die schönen Blumen, das schöne Essen und Tiefe, ehrliche Worte, die nicht herrisch daherkommen, Demokratie im besten Sinne von Beteiligung und dass Kosten nicht nur mit Geld zu tun hat, sondern auch probieren bedeutet, köstliches Experiment. Die Gemeinschaft von Frauen, von Menschen feiert Gott als großen Gastgeber oder große Gastgeberin und erinnert uns, wir sind alle Gäste, von Geburt an. Willkommen in dieser Welt, an einem Tisch, den wir nicht gedeckt haben. Und die Sonne und der Wind und die Liebe und die Freundinnenschaft und Brot und Musik sind Teil der Festtafel und Möhreneintopf und Schokolade. Die Bibel erzählt von der Tradition der Klagefrauen. Ich liebe es, wenn sie lachen, muss ich wirklich sagen. Heute Morgen ist besonders schön. Sie haben viel gelacht, aber wir wissen, das Leben ist ja nicht nur lustig. Ne? Vielleicht tut es deshalb so gut zu lachen. In der Bibel gab es so genau das Gegenteil auch. Tränen und Abschiedsrituale. Zum Beispiel die Tochter von Jiftach bereitet sich auf ihren Tod vor, indem sie mit ihren Freundinnen in die Berge geht. Und davon lerne ich vor allem eins. Gefährlich werden die starken Gefühle, wenn sie isoliert und ausgeschlossen werden. Aber wenn wir einen Raum haben, eine Freundschaft zum Beispiel, oder eine größere Gemeinschaft, wo unsere Traurigkeit, auch unser Glück, unser Gelingen und Erfolg und unser Scheitern, unsere Hilflosigkeit und unsere Schwermut nicht ausgeschlossen werden, das ist gut für uns. Freundschaft, Sisterhood, Verschwesterung heißt für mich, mich mit meinen Gefühlen, mit allen, alles von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, mich den anderen zumuten zu können, mich damit nicht zu verstecken oder zu verschanzen, sondern mich mit anderen zusammenzutun. Die Freundinnen helfen mir, dass ich mir nicht einreden lasse, ich sei die Einzige, die so empfindet. Und wohl auch deshalb lese ich so viele Geschichten, verschlinge ich Biografien und suche nach Frauen, nach Vorbildern, nach Menschen, die mir das Gefühl vermitteln, mit meinen Gefühlen nicht alleine dazustehen. Ich suche Seelenverwandte, die eine andere Welt erhoffen und mit mir aufspüren. Menschenfreundinnen, Mutbürgerinnen, ja, die mich unterbrechen, die mir im Alltag das Heilige zeigen. Nochmal, Freundinnen und Feindinnen, beneidet Gegnerin gegenüber, Konkurrentin, Nachbarin, Rätsel, Rivalin. Jede Beziehung, jede Gemeinschaft erlebt diese Spannung. Wir möchten es ermöglichen, einander zu widersprechen und wir wollen füreinander da zu sein. Freundschaft ist eine Kunst des Zusammenlebens. Ja, wir haben verschiedene Interessen, verschiedene Ansichten. Wir wollen in unserer Einmaligkeit anerkannt werden. Das bringt immer ein bisschen Wettkampf mit sich. Wir sind eben individuell und nicht immer einer Meinung. Geht gar nicht. Aber gleichzeitig gehört zu uns die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach Frieden. Dass wir uns einigen wollen, um in dieser Welt zusammenleben zu können. Dass wir das suchen, was uns allen heilig ist. Für mich ist Alleinsein etwas sehr, sehr Schönes. Ja, die Tür schließen oder mal allein im Wald sein. Ich liebe die Freiheit, ich selber zu sein. Und gleichzeitig weiß ich, ich lebe in Gemeinschaft. Es hat mehrere Dimensionen. Ja, ich bin Teil einer Ehe. Ich bin Teil eines Künstlerduos. Ich bin eine Tochter. Ich bin eine Schwester. Ich bin eine Tante. Ich bin Mitglied meiner Gemeinschaft, in einer Gemeinde, in einer großen evangelischen Kirche und einer weltweiten Kirche. Ich bin Bürgerin meiner Stadt, Mitglied einer Partei. Ich bin Demokratin. Ich bin auch in diesen Tagen gerne Europäerin. Ich bin eine von Familie Mensch. Sie sind eine von Familie Mensch. Freundinnenschaft ist die Kunst des Zusammenlebens in dieser Welt. Wir üben es im Kleinen, die Große braucht es dringend. Die Ressource Solidarität habe ich neulich entdeckt, auf der Suche nach fairer Kleidung. Und da habe ich zwei Schneiderinnen entdeckt, die heißen Annika und Patricia Schmidt, machen ihre eigene Mode und nennen ihr Label Süße Teilchen. Und zwar machen die was, die schneidern aus alten Klamotten neue. Ja, um die Verschwendung und Ausbeutung im Textilmassenmarkt irgendwie was Kreatives entgegenzusetzen. Und man fragt sich, wie haben die das geschafft? Und sie sagen, ohne irgendein Sponsoring aus der Ressource Solidarität geht es nicht. Und dann erklären sie, was die Ressource Solidarität ist. Eine Ehe, interessant, ne? Crowdfunding, Spender oder Schwestern. Bei uns war es eine Mischung aus alledem. Die Ressource Solidarität, denn das Besondere, Wunderbare an der Gemeinschaft ist ja, und schon an einer Zweierfreundschaft, dass sie uns befähigt, etwas zu tun, was wir alleine nicht könnten. Dass wir gemeinsam mehr Mut haben, dass wir gemeinsam mehr Geld haben, dass wir gemeinsam kreativer sind, um diese Welt zu gestalten nach unseren Träumen. Wenn wir uns verbinden, ist mehr möglich. So, ich bin fast am Ende und sage, Gott segne jede Freundschaft. Das ist auch eine Bitte. Denn ich sage Gott am Ende, weil Wir haben etwas gemeinsam, wir sind alle Töchter. Ja? Einige sind Einzelkinder, manche haben Brüder oder Schwestern, manche sind Älteste, Jüngere, manche haben schon Geschwister verloren. Manche finden ihre Väter wunderbar, manche ihre Mütter, aber wir sind Töchter. Und ich glaube auch, dass wir Töchter Gottes sind. Dass Gott uns Frauen liebt und würdigt. Mir bedeutet das sehr viel. Ich weiß, auch da haben wir viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Unsere Fragen sind sehr verschieden. Aber ich glaube, die Fragen haben wir alle. Ja, nach dem Sinn unseres Lebens. Nach dem Trost. Woher eigentlich die Kraft kommt, durchzuhalten. Gerechtigkeit, Versöhnung, Energie für den Neuanfang, Gütekraft, die Kraft zu verzeihen. Denn wir haben noch was gemeinsam. Wir sind alle Menschen. Auch eine interessante Erfahrung, ne? Wir sind alle Menschen. Und ich glaube, dass wir geschaffen wurden, um in Beziehung zu leben. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch allein ist, nur für sich ist. Die biblische Tradition legt uns das ans Herz, dass wir lieben sollen. Gott, uns selber und die anderen. Und wir alle können diese Beziehung als nicht freundschaftlich oder liebevoll erleben. Ja? Die Beziehung zu anderen kann zerstörerisch sein, die Beziehung zu Gott dunkel oder fragwürdig und die Beziehung selbst zu uns selbst kann auch feindlich sein. Aber Gott sagt nicht einfach, dass wir lieben sollen, sondern Gott liebt uns ins Lieben. Er wirbt um uns, dass wir lieben, weil es das Beste für uns ist. Kümmert sich darum, dass wir lieben. Ich sage immer, Gott liebt uns in die Liebe. Ich bin zutiefst überzeugt, Gott ist ein Gott der Liebe und sehnt sich nach Beziehung. Vielleicht könnte er für sich selber Gott sein, aber das will Gott nicht. Nach seinem Wesen her will er lieben. Noch treibt die Angst uns oft in die Enge und macht, dass wir uns zurückziehen, dass wir mit uns geizen, dass wir gestresst sind und unter Druck. Komme ich nicht zu kurz? Verpasse ich auch nichts? Werde ich auch verstanden? Werde ich auch gesehen, geachtet, wertgeschätzt? Wenn wir Angst haben, dann werden wir böse. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, also wenn ich Angst habe, zu kurz zu kommen, dann werde ich böse, werde ich kratzig. Wenn ich geliebt werde, kann ich sehr nett sein. Ja, wir sind gerufen, die Angst zu zähmen, mit Liebe zu besänftigen. Es ist vielleicht die wichtigste Aufgabe unserer Zeit, die Angst zu kurz zu kommen, zu zähmen, mit einer Liebe, die stärker ist als die Angst. Angst abzubauen und Liebe aufzubauen mit einer Liebe, die stärker ist als das, was uns Angst macht. Es ist nicht schlimm, Angst zu haben, aber es ist gut, wenn man auch etwas anderes kennt. Die Sehnsucht, geliebt zu werden, ist unendlich groß. Ich glaube da, dass sie nur mit unendlicher Liebe auch gestillt wird. Ohne die anderen wäre es schwer. Ohne unsere Freundinnen, Schwestern, Großmütter, Menschen. Ohne die Gemeinschaft der anderen wäre meine Erkenntnis von Gott sehr, sehr klein. Aber am Ende muss ich sagen, ich berge mich in Gott, mich und die anderen. Wie ich als kleines Mädchen schon gesagt habe, ja, Gott, du bist eigentlich die allerbeste Freundin. Und dann wünsche ich mir, wenn wir mal wieder an Gott denken und beten, dass wir dann merken, nee, was haben wir uns verändert? Wir sind älter geworden. Das haben wir nicht alles erlebt. Gleichzeitig, es ist wie früher. Ich kann wieder sofort erzählen. Wir können direkt sprechen, uns einander anvertrauen. Wir sind eine kleine Erinnerungsgemeinschaft. Zwischen uns gibt es eine behagliche Freiheit, die Raum lässt für Treue und für Entwicklung. Suchen Sie die Liebe, die stärker ist als die Angst, und füttern Sie Ihr Herz damit. Und ich wünsche Ihnen diese Momente mit Freundinnen und beim Beten mit Gott. Und ich finde, Sie waren sehr tapfer und haben sehr lange zugehört. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören.